Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 3. Oktober, Tag der Einheit, also in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, aber die Börsen sind in Amerika geöffnet und deswegen gibt es auch heute eine Sendung kurz zu unserem Einheitstag in Deutschland, der 3. Oktober. Tag der Deutschen Einheit, ein ganz wichtiger Tag für ganz Deutschland, für ganz Europa auch. Ein Event, was niemand damals gedacht hat, dass es wirklich irgendwann passieren wird. Nicht nur die DDR, aber auch die BRD und ganz Europa ist davon ausgegangen, dass es die DDR und besonders auch die Mauer noch viele, viele Jahrzehnte weitergeben wird. Manche sogar, dass sie immer stehen bleiben wird und dass es nie eine Wiedervereinigung geben kann. Und trotzdem ist es passiert. 3. Oktober 1989. Auf dem Weg zur deutschen Einheit damals. Es gab schon viele Proteste in Ostdeutschland, aber die DDR schließte damals die Grenze, zum Beispiel zur Tschechoslowakei, die eine ganz wichtige Rolle dort auch mitgespielt hat, wenn es um die Ausreise ging. Das war 1989. Die DDR hat versucht, alles in ihrer Macht zu tun, diese Auswanderungswelle, die Protestwellen zu unterdrücken mit der Stasi. Ein Überwachungsstaat, eine Diktatur, wurde damals immer weiter unter Druck gesetzt, 89, und dann ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, kam es dann zum Einigungsvertrag, wo dann die DDR in die BRD aufgegangen ist. Also ein ganz wichtiger und historischer Tag, den man auf keinen Fall negieren darf. Deswegen auch einer unser wahrscheinlich größter Feiertag, muss man sagen, von der Staatsseite her. Gucken wir mal auf den September, der ist jetzt abgeschlossen. Der September endet mit einem Minus, das ist nicht sehr überraschend, weil die Wochen waren ja schon sehr volatil und meistens eher negativ nach unten gerichtet. Aber vergangener Freitag für den DAX, jedenfalls ganz persönlich, die amerikanischen Börsen haben dann noch am Ende ein bisschen gewackelt. Aber muss man sagen, nach den turbulenten Wochen jedenfalls konnte der DAX den Handelstag am vergangenen Freitag mit einem Plus beenden. Auf Monatssicht hat der Deutsche Leitindex dagegen mehr als 5% eingebüßt. Fühlt sich manchmal sogar noch mehr an, aber ist auch zeitweise ja unter 12.000 Punkte geraten, was ja schon immens ist, wenn man vergleicht, dass wir wieder auf Niveaus von 2020 sind. Also 2 Jahre Kursrally sind dahin, wobei der DAX ja nicht so stark gelaufen ist, aber trotzdem, das ist alles futsch. Das gleiche auch beim MDAX, der mittelgroßen Wert, er stieg sogar stärker am vergangenen Freitag um ganze 2,6%. Aber hat auch davor stärker gelitten, weil er einfach mehr diese mittelgroßen Werte abbildet, wo Deutschland eigentlich noch besser aufgestellt ist als zum Beispiel die ganz großen Schwergewichte im DAX. Etwas Hoffnung auf Besserung schürt einfach der Blick in die Vergangenheit. Das ist immer teilweise ein gutes Zeichen, aus der Vergangenheit zu lernen, denn Mitte den Monaten Oktober bis Dezember ist es oft so das beste Quartal des Börsenjahres. Das ist jedenfalls statistisch gesehen einfach der Fall. Aber man kann natürlich auch wieder dagegen sagen, Oktober gab es damals auch die schlimmsten Crashs im Oktober. Zum Beispiel auch 2008, der größte Crash kam dann auch im Oktober. Sollte man auch nicht vergessen, auch die große Depression müsste im Oktober gewesen sein, also der schwarze Montag. Allerdings sagt man ja, es wird auf jeden Fall schwierig bleiben. Auf die einzelnen Unternehmen kommen wir gleich drauf. Der deutsche Arbeitsmarkt ist sehr robust, auch in Amerika haben wir starke Arbeitszahlen gesehen, die wöchentlich rausgebracht werden. Die haben auch für viele negative Bewegungen in der Woche gesorgt. Warum? Wenn der Arbeitsmarkt robust und stark ist, heißt das ja, dass die Wirtschaft immer noch Leute einstellt. Die Leute kriegen dann also auch Gehalt, weil dann sofort es wird Umsatz generiert, es werden Gewinne erwirtschaftet und das ist ja ein Zeichen dafür, dass natürlich Leute auch die Mittel da haben, wieder Geld auszugeben, Geld zu konsumieren. Da steigt die Inflation wieder an. Man muss sagen, damit die Inflation runterkommt, in Amerika zum Beispiel, muss es eine Arbeitslosenquote von 5, eher sogar 6% geben. Momentan sind wir bei etwa 3%. Und das sind natürlich in Prozentzahlen das Doppelte. Hört sich vielleicht gar nicht mal so viel an, von 3 auf 6%. Also natürlich Millionen Menschen, die aus Arbeit fallen, was real heißt, dass Unternehmen weniger Umsatz machen, weniger Gewinn, deswegen auch Leute entlassen müssen. Das sehen wir ja auch in Deutschland schon wegen den Energiepreisen als Beispiel. Aber die Zahl der Arbeitslosen sank sogar um 62.000 in Deutschland im September. Ob das so bleiben wird, ist eher fraglich, aber das ist auch ein Zeichen, dass die Zinsen weiter erhöht werden müssen. Wir haben auch Inflationsdaten die Woche bekommen, einmal in Deutschland 10%, aber auch europaweit sind wir jetzt zweistellig. Und das ist einfach ein Rekordniveau, das haben wir in Deutschland seit 1952 nicht mehr gesehen. Also kein Mensch eigentlich, also ganz wenige Menschen, die derzeit schon gelebt und aktiv auch das Leben richtig wahrgenommen haben, können sich überhaupt an solche Inflationsraten erinnern. Das muss man sagen, das ist extrem. Das ist eine Jahrhundertinflation teilweise, wenn wir jetzt jedenfalls in unser Jahrhundert sehen, also seit den 2000ern auf jeden Fall. Wenn wir natürlich noch weiter zurückgehen in die Weimarer Republik und so weiter und so fort, dann war natürlich das eine Hyperinflation, die wir jetzt noch nicht haben. Auch diese galoppierende Inflation redet man eigentlich erst so bei 20% Geldentwertung oder einer sehr rasanten Steigerung. Das sehen wir hier auch noch nicht mit 10%, was natürlich trotzdem massiv ist. Der größte Verlust, der reale Zins also, den man hat. Wir haben jetzt im Euroraum, sage ich mal, einen Zins von 1%, Inflation von 10%. Das heißt, wir haben minus 9%. Das ist für alle Sparer eine Katastrophe. Und es gibt ja fast keine Möglichkeit, in Deckung zu gehen. Die Anleihenmärkte, also die Rentenmärkte, stark verloren, weil die Zinsen steigen. Damit auch die Renditen der Staatsanleihen, US-Staatsanleihen zum Beispiel. Aktienmärkte verloren, Rohstoffmärkte sind stark zurückgekommen. In allen Bereichen, auch Gold, konnte sich auf jeden Fall besser halten, prozentual gesehen, hat aber auch im Gesamtverlauf einfach in den letzten Monaten verloren. Das lag auch daran, dass natürlich jetzt der Dollar und auch die Staatsanleihen wieder interessanter werden und Gold eben keine Dividende oder eben auch keine Staatsanleihenrendite abwirft. Das sollte man auch immer mit bedenken, warum hier Probleme gibt in diesen vielen Bereichen. Der US-Leitindex ist jetzt im größten Minus seit 2002 für den September. Der hat um einiges mehr verloren, muss man sagen. Er hat sich jetzt vergangenen Freitag ganz gut gehalten, muss man sagen. Probleme sind bekannt, die massive restriktive Geldpolitik, die sehr entschlossen weiterverfolgt werden dürfte, nicht wie Bank of England, die teilweise ein Pivot gemacht hat, gesagt, okay, wir stabilisieren die Märkte und dann wieder gesagt haben, nein, wir mischen uns doch nicht so sehr in die Wirtschaft ein, das ist eine Aufgabe der Regierung. Also da hin und her, das bringt auch keine Stabilität und Vertrauen in die Märkte. Wir sehen Dow Jones unter 30.000 Punkte, das haben wir vor 2 Jahren auch gehabt, noch unter US-Präsident Donald Trump, der damals diese 30.000 stark gelobt hat, dass es ein Meilenstein war und jetzt auch 2 Jahre Kursgewinne wegradiert. Das sollte man hier auch sehen, dass wir schon große Verluste gesehen haben. Man sollte nicht auf den Euro-Chart gucken, weil der Euro so viel verloren hat. Man groß investiert ist in US-Unternehmen, MSCI World, größter US-Anteil, aber auch im S&P 500 oder Nasdaq ETF als Beispiel. Dann sehen die Kursverluste nicht so schlimm aus. Da hat man, glaube ich, jetzt in Euro gerechnet, MSCI World 15% im Minus nur. Das natürlich fühlt sich an wie nichts in viele. Man darf nicht vergessen, man soll jetzt in Punkte rechnen, wie es Amerika ist. Viele denken ja auch, dass der Euro wieder sich ein bisschen erholen wird. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, den Euro werden wir lange in Parität oder sogar unter Parität sehen werden, in den nächsten Jahren sogar. Rohstoffpreis unter Druck geraten ist natürlich auch ein Thema. Wenn es geht, Konjunkturabschwächung, Rezession, da sind Rohstoffe schlecht. Man muss sagen, Gold hat sich an der Rezession immer, seit 1978 immer besser gehalten als der S&P 500. Da ist Gold immer besser gelaufen, hat auch verloren, aber nicht so stark wie die Aktienmärkte. Da war Gold immer ein sicherer Hafen. Wichtig ist wirklich Gold, nicht Goldunternehmen, Goldproduzenten wie Newmont oder Barrick Gold, die natürlich nicht, weil sie ganz große Probleme haben mit den hohen Kraftstoffpreisen, natürlich mit der Arbeitnehmerlosigkeit, dass sie keine Arbeitskräfte finden und so weiter und so fort. Also Goldminenunternehmen sind jetzt nicht interessant, sondern höchstens Gold. Wenn man sagt, die Rezession wird länger dauern und auch tiefer gehen, dann jedenfalls statistisch gesehen immer ein ganz gutes Investment kurzfristig gewesen. Langfristig natürlich die Aktienmärkte Renditen stärker als Gold. Ja, Öl unter 90 Dollar, die Brennsorte, haben wir gesagt. Auch Adidas und Puma waren einfach im Sog von Nike, weil langsam beginnt auch wieder die Berichtssaison. Nike hat Quartalszahlen berichtet und die waren schlecht, muss man einfach so sagen. Ein ganz klarer Gewinneinbruch, eigentlich Nike ein Qualitätsunternehmen. Es gab einen großen Margendruck, also macht weniger Gewinn. Die verstärkten Rabattaktionen, das ist einfach ein schlechtes Omen, weil einfach dieser Umsatz nicht da ist. Die Konsumenten halten sich jetzt immer mehr zurück. Besonders auch europäische Sportartikelhersteller haben das schon kommentiert. Dann haben wir Adidas, Puma ja auf den Markt und Nike-Aktie steht aktuell mehr als jetzt noch weiter runtergerutscht, etwa 10% im Minus und das ist wirklich massiv. Also besetzt auch die Lagerbestände sind noch gestiegen, also wirklich sieht man bei den Konsumgütern große Schwierigkeiten. Das ist auch bei Apple das Thema, ob die Leute jetzt wirklich eher das Geld sparen und denken, okay, mein iPhone 13, das macht noch alles. Vielleicht brauche ich doch kein iPhone 14, das würde dann auch ganzen Konsumwerte stark betreffen. Das muss man sagen. Das sind natürlich Unternehmen wie Microsoft, das hatten wir in der letzten Sendung ja auch, die so Bundles verkaufen, monatlich auch immer Umsatz generieren, wo man gar nicht mehr so richtig wegkommt als Unternehmen. Das ist natürlich ein sehr stabiles Geschäft. Auch andere Unternehmen haben einfach immer so wiederkehrende Cashflows, stabilere Unternehmen, die eben nicht so stark von Konsumerwerten einfach bewertet werden. Das ist wichtig. Autoaktien zum Beispiel, die sind ganz klar zyklisch, weil sie von Konsumern nachgefragt werden. Und wenn wir in eine Wirtschaftskrise immer weiter hineinschlittern oder es auch schon sind, dann wird sie als erste treffen. Auch Tesla wird wahrscheinlich Zurückhaltung irgendwann spüren. Autoaktien, gutes Thema. Natürlich stand die Woche auch in den zweitgrößten Börsengang der Geschichte Deutschlands, und zwar um die Porsche AG. Das muss man sagen, Ausgabepreis von 82,56 €. Das muss man sagen, sehr interessant. Es gab auch Stützungskäufe, Emissionsbanken könnten auch eine Rolle gespielt haben. Werden wir sehen, ob der Preis sich wirklich so halten kann. Ich bezweifle es in der momentanen Marktlage. Andere sagen, okay, wenn man Porsche zum Beispiel mit Ferrari vergleicht, da ist Porsche noch moderat bewertet momentan. Aber das ist die Frage, ob man das wirklich so einfach 1:1 setzen kann, würde ich Ferrari doch noch als exklusiver einschätzen zum Beispiel und noch höher margiger, wobei Porsche natürlich auch starke Margen hat. Und wer profitiert natürlich davon auch? VW nimmt damit Geld ein. Aber jetzt mutig, toller Schritt auf jeden Fall, dass sie in die Börse gegangen sind. Langfristig wahrscheinlich interessant, aber auch in der nächsten Zeit werden sie eher auch mit Absatz zu kämpfen haben. Juniper, ja, ist natürlich auch das Thema gewesen. Gasumlage gefallen in Europa, in Deutschland besser gesagt. Und die Verstaatlichung jetzt nur noch eine Zockeraktie, die jetzt eigentlich keine Rede mehr wert ist. Hyundai macht eine interessante Kooperation mit TeamViewer, die sich wieder ein bisschen erholen konnten, aber auch einen sehr, sehr großen Fall hatten. TeamViewer mal eine deutsche Tech-Hoffnung gewesen. 50 €, damals das Hoch im Juli 2020 und jetzt sind sie bei 8 €. Also wirklich eine Katastrophe. Die Commerzbank schließt weitere Filialen, auch andere Banken folgen zu. Da kann man also auch immer mehr zu den digitalen Banken gehen, wenn man gar nicht mehr diese Filialvielfalt nutzen kann. Das ist auch ein Trend, der einfach die Zukunft langfristig weisen wird. Kommen wir zum Thema, was alle bewegt, und das ist natürlich die Inflation. Und die Inflation betrifft natürlich besonders die ärmeren Menschen. Die leiden auch darunter extrem. Jeder spürt es auf jeden Fall, man hat weniger Geld zur Verfügung. Das kann man auch nicht negieren, aber manche trifft es natürlich stärker als andere. Die Ursachen der Inflation sind ja teilweise umstritten. Was ist Inflation? Das heißt, das Geld verliert an Wert. So einfach ist es definiert. Erkennbar wird das an steigenden Preisen. Das sehen wir überall. Wir sehen, dass Kraftstoffe um 48% und noch mehr gestiegen sind. Nahrungsmittel, neue Studie, 18% im Durchschnitt. Das heißt, manche sind um einiges mehr gestiegen, andere nicht so stark. Dienstleistungen bis jetzt nur 3-4%. Ich denke mal, Dienstleistungen wird noch höher. Andersrum kann man auch sagen, okay, wir haben diese wirtschaftliche Stärke nicht mehr. Wahrscheinlich die Konsumer halten sich zurück. Vielleicht sogar Dienstleistungspreise werden günstiger. Das glaube ich aber nicht. Ich denke, wir werden das sogar eine Erhöhung sehen. Und es liegt an einem Angebot- und Nachfrage-Missverhältnis, was eben dieses Gleichgewicht rausreißt. Ukraine-Krieg ist natürlich das Thema, Sanktionen gegen Russland auf jeden Fall auch. Im Zusammenhang, man kann ja auch diesen Krieg anders handhaben und gleichzeitig auch diese Sanktionen anders handhaben. Es wurde aber von der Politik nicht so gewollt. Die Inflation begann aber schon auch lange davor, das muss man auch dazu sagen. Der Auslöser hängt ganz klar mit der Corona-Pandemie zusammen, besonders wie viele Dollar und Euro in Umlauf gebracht wurden. Und das ist natürlich der Hammer. Die Corona-Pandemie hat ganz, ganz viel zerstört, sollte man nicht unterschätzen. Es waren ja politische Entscheidungen damals, die Unternehmen zuzumachen und gleichzeitig natürlich extreme monetäre Anreize zu schaffen. Das hat erstens die Staatshaushalte weltweit in ganz große Miseren gebracht, in riesen Schuldenbergen. Die Zinsen steigen jetzt. Viele Schwellenländer werden jetzt Riesenprobleme haben, diese Schulden zu begleichen. Das sehen wir auch noch in Europa. Das wird ein Riesenthema werden. Das ist das erste Problem. 2019 sah es auch mit den Klimamaßnahmen sehr gut aus. Da war große Awareness. Das war ein Thema, was man auch verbinden konnte, was auch in der Gesellschaft noch viel relevanter jetzt war und auch das Geld zur Verfügung stand, um diese Maßnahmen relativ schnell umzugreifen. Aber das wurde auch nicht genutzt, da konnte nicht genutzt werden, weil das ganze Geld für Corona, das Thema Corona hat ja wirklich 2 Jahre den medialen Diskurs auch geprägt. War nichts für Innovation, nichts mit Forschung, Startups nur nebenher. Das sollte man auch bedenken. Also das ist wirklich eines der großen ja, Probleme, die wir jetzt auch mit dazu haben, was Inflation in Deutschland auch weit angeheizt hat. Wir sehen stärkere Inflation seit den September letzten Jahres eigentlich schon. Da waren wir bei Deutschland bei 4%, das also um das Doppelte so hoch ist wie diese 2%-Marke. BlackRock-Chef Larry Fink hat die Woche noch ein Interview gegeben und gesagt, dass er alle Notenbanker fragt, warum 2% so eine magische Zahl ist. Warum können es nicht 3% oder 4% sein? Das kann er natürlich sagen, aber 4% Inflation für Leute, die gerade so über die Runden kommen, ist das eine Katastrophe. Ist auch 2% ja gerade so hinnehmbar. Weil so schnell steigen eben die Löhne nicht. Das kann man nicht so einfach hochskalieren. Das ist natürlich einfach ein Wolkenschlossdenken von Larry Fink, der sich natürlich das hofft, dass die Notenbanken nie so scharf reagieren, Inflation einfach auf einem hohen Niveau für mehrere Jahre lassen, so hat er das auch geschrieben oder in einem Interview einfach erzählt. Das ist natürlich für ihn gut, auch für unsere Assets, für Aktionäre wäre das natürlich gut, wenn die Notenbanken jetzt langsam aufhören, so stark zu bremsen. Aber das wird diese hohe Inflation mit viel in der Bevölkerung und dann auch eine Gesellschaft zerstören, was man auch dann mittelfristig nicht mehr reparieren kann. Sollte man nicht unterschätzen. Folgt auf die Inflation eine Rezession, das ist eher selten, kann aber auch passieren. Inflation macht auf jeden Fall alle ärmer, wie gesagt, weil die Kaufkraft einfach nachlässt. Einkommen und Ersparnisse von Privatleuten verlieren an Wert, ebenso das Eigenkapital von Unternehmen. Alles sind betroffen, Anschaffung, Investitionen werden auch verschoben, Arbeitsplätze werden abgebaut, die Umsätze gehen zurück. Also sie gehen erstmal hoch, die Umsätze, die Gewinne gehen meistens zurück. Umsätze ist klar, dass sie hochgehen bei höheren Preisen. Und wenn nicht gegengesteuert wird, könnte auch eine Rezession drohen, was wir ja auch hier in Europa auf jeden Fall sehen. Und jetzt auch ZDW und alle. IFO-Institut sagt ja schon, dass wir nächstes Jahr negativ wachsen werden, auch Deutschland wieder. Also sind auf jeden Fall in einer Rezession. Die Frage ist, wie lange und wie tiefer diese sein. Was kann man gegen Inflation tun? Es gibt zwei Instrumente, sagen die Notenbanken, um die Inflation zu bekämpfen. Zinserhöhungen, die sehen wir ja auch aus Schrumpfung der Geldmenge, also der Bilanzen. Steigende Zinsen sollen auch das bewirken, dass die Menschen mehr sparen, dass es einen Anreiz dafür gibt zum Sparen und auch die Nachfrage sinkt. Doch wer jetzt eben jeden Cent zum Leben braucht, spart eben bei hohen Zinsen auch nicht. Das war davor ja schon ein Problem. Die Knappheit macht eben alle arm und besonders, wie gesagt, die Belastung auch in den Schwellenländern, weil sie sehr hoch verschuldet sind, aber auch in Europa haben wir hochverschuldete Unternehmen. Man kann sagen, okay, Inflation zum Umdenken, Umbau, grüne Inflation gibt es teilweise, wird hier propagiert, aber das ist eigentlich auch gar kein Thema. Man hat nicht Leute, man hat diese Rohstoffproblematik, ob man jetzt wirklich das so schafft, das so schnell umzustellen, wäre natürlich wünschenswert. Immobilienboom sind wir extreme Verwerfungen, weil der Boom einfach jetzt sich ausgeboomt hat. Die Blase ist teilweise schon geplatzt in vielen Unternehmen. Man muss sich nur mal Vonovia angucken, aber auch andere Immobilienunternehmen oder auch Immobilienfinanzierer. Hypoport ist ein Beispiel. Vollkatastrophe, anders kann man nicht sagen. Die Zinsen in Amerika haben sich verdoppelt. Von 3% auf 30-jährige Hypothekenfinanzierungen auf jetzt über 6%, eher 7% weiter steigend. Und das ist immens. Mal an, man hat einen Kredit aufgenommen, normal für ein Haus in Deutschland etwa eine Viertelmillion, vielleicht sogar mehr und nur ein Teil Eigenkapital, wahrscheinlich heutzutage einiges mehr, wahrscheinlich eher 300.000, 400.000 Euro und davon 7%. Man hat mit 3% kalkuliert, vielleicht sogar noch weniger. In Deutschland war so der Durchschnittszinshypotheken 1-2%. Das wird viele, die auch gesagt haben, Immobilien, das einzige Anlagevermögen, Immobilien machen nicht reich, die wachen momentan auch auf, wobei es sich noch relativ gut hält. Wir werden sehen, auch die Europäische Zentralbank hat angekündigt, jetzt die Zinsen weiter lange anzuheben. Weitere Jahre, auch zwei Zinserhöhungen weiter anzuführen. Und es wird auch damit gerechnet, dass es auf einem hohen Niveau die Zinsen erstmal bleiben müssen. Um besonders diese Inflation zu knacken, um diesen Rücken der Inflation zu brechen, 10%, wie gesagt, massiv extreme Verwerfungen auch in der Gesellschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Aber was haben wir denn die Woche so noch im Blick? Wie gesagt, wir haben jetzt in dieser Woche natürlich jetzt erstmal Feiertag am Montag, aber wo gibt es auch noch Feiertag? Und zwar die ganze Woche, das ist in China der Fall. China hat wirklich Feiertag von Montag bis Freitag, also sind da die Kurse nur bedingt aussagekräftig. Wir bekommen auch dann Anfang der Woche unsere Industriedaten, den PMI-Index in Europa und auch den Manufacturing-Index von der USA. Das wird interessant werden, wie es dort aussieht. Dann haben wir in Amerika auch die offenen Stellen. Es wird erwartet, dass sie zurückgegangen sind. Das heißt, wieder mehr Leute haben Arbeitsplätze gefunden oder auch Unternehmen haben Arbeitsplätze gestrichen und suchen nicht mehr so viel. Dann wird die Woche wichtig werden. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag geht es um die Arbeitsmarktzahlen. Das ist wichtig. Wir kommen von ADP, das ist eine private Arbeitszahlvermittlungen, sage ich mal, aus dem privaten Sektor, die lagen ihren Schätzungen meistens immer extrem daneben. Die sagen, es wird ein bisschen mehr Arbeitslose geben. Das wäre ein gutes Zeichen, dass langsam die Wirtschaft sich runterkühlt. Und dann am Donnerstag werden wir dann die Arbeitslosenhilfsanträge sehen in Amerika und auch ein paar Wirtschaftsdaten aus China. Wie gesagt, Feiertag kann man nicht groß handeln, beziehungsweise die ADRs kann man natürlich handeln, weil die auf den amerikanischen Börsen sind, aber jetzt wahrscheinlich sehr dünnes Volumen. Und auch am Donnerstag wird die EZB ihre aktuelle Geldpolitik erklären, wie es momentan aussieht, und auch im Meeting ihre Keypoints sagen, was so die einzelnen Mitglieder der Notenbank denken. Und am Freitag gibt es dann die Arbeitslosenzahlen ganz genau. Uns wird erwartet 3,7%. Das wäre eine kleine Steigerung. Aber um diese Inflation zu brechen, wie gesagt, muss man wahrscheinlich auf 6% Arbeitslosenrate gehen. Und das ist natürlich immens von Vollbeschäftigung auf diesem Bereich. Und da müsste noch die Wirtschaft auch um einiges leiden. Langsam beginnt die Berichtssaison. Diese Woche nur so ein paar Nebenwerte wirklich aktiv. Also kann man das hier eigentlich noch negieren. Den S&P 500 VIX kann man sich wieder angucken. Der ist gesunken am vergangenen Freitag, aber immer noch mit 30 sehr hoch. Wir sehen ja auch, dass die Börse sehr schwankt, teilweise immer im Minus gerutscht ist, dann wieder ein Plus, wieder ein Minus. Und das gibt also wirklich viel Bewegung und, muss man sagen, aufregende Zeiten. Und da bleiben wir dran. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien-News. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.